NASA Talk.
Jay, Marco und Gofi erklären die Welt.
Herzlich willkommen, liebe Hossa Talk Hörende, zur ersten Hossa Talk Folge im Oktober, wie Gofi eben schon angemerkt hat und prompt die Heizung angeschaltet hat. Es wird Herbst, so langsam.
Habe ich gemacht, ja. Es wird Herbst.
Ja.
Ist das bei euch auch so?
Der Michael kommt quasi nach Hause, kann man sagen. Der Michael Herbst.
Ui.
Das war auch so insiderisch. Den haben jetzt irgendwie 10 HörerInnen haben den jetzt verstanden.
Ah, das glaube ich nicht. Der Michael Herbst ist schon nicht, ja, also 25. Also zumindest alle, okay, die mal bei Willow Creek waren, die kennen den Namen zumindest.
Alter, was ein Einstieg.
Ah ja, nee, da gehe ich ja nicht hin.
Ja, eben, also du kannst froh sein, dass du den Namen noch kennst, aber Menschen der evangelikalen Bubble kennen den, glaube ich. Habe ich tiefen Glauben,
ja,
an.
Ja, okay, gut. Wow, jetzt hast du uns mit einem ziemlichen Anti-Joke rausgehauen. Also,
Marco,
was wolltest du gerade sagen?
Ich wollte eigentlich nur so ganz nett, so jahreszeitenmäßig, kuschelig, so ein bisschen reinmoderieren, aber das ist jetzt ja schon, das ist ja alles schon um die Ohren geflogen. Ja, das kannst du
vergessen, ja.
Ja,
ich habe für meine... Ich habe für meine Vögel extra so eine UVA-Lichtlampe gekauft, damit die im Sommer die Sonne nicht so vermissen. Aber das geht denen völlig am gefiederten Arsch vorbei. Die interessieren sich dafür nicht. Die wollen jetzt auch Herbst haben. Die setzen sich aufs Bücherregal und pennen. Also, ja, kann man jetzt eigentlich so machen. Setzt euch mal alle schön auf euer Bücherregal und pennt eine Runde.
Das ist nicht Herbst so gemütlich auf meinem Bücherregal.
Ja, aber ich habe ehrlich gesagt auch schon die Heizung angemacht. Ich warte immer so lange, wie es geht, ist ja klar irgendwie. Aber jetzt die Woche habe ich dann doch die Heizung angeschaltet. Also, schon ein bisschen kühl hier bei uns.
Mhm.
Ja, Jungs, wir hatten ja quasi gestern unseren Hossa Talk Live Einsatz über Zoom.
Das war toll.
Leider
gewesen.
Können wir dazu nichts sagen, weil der, während wir aufnehmen, noch in der Zukunft
wird sehr schön gewesen sein.
Er wird sehr schön gewesen sein. Da draußen, euch wundert, dass wir dazu gar nichts sagen, weil das war ja gestern quasi. Mhm. Für uns ist es erst in ein paar Tagen. Also wir sind noch davor, von daher.
Ja.
Aber wir haben aber ein paar Ansagen schnell und dann springen wir auch in unseren Talk hinein, würde ich sagen. Also, wo wir es gerade von Hossa Talk Live hatten. Ihr könnt uns tatsächlich live sehen, nicht nur über Zoom. Am 31. Oktober sind wir bei der Church Night in Oberfischbach. Da geht es um 18 Uhr mit dem Vorprogramm los. Und um 19.30 Uhr sind wir dann dran und machen da Hossa Talk Live, also sprechen über eure Fragen, die ihr so mitbringt und sind schon super gespannt, wie das werden wird. Also könnt einfach auch auf unserer Homepage gucken, Oberfischbach, dann wisst ihr auch, wo das ist. Und wir freuen uns, wenn ihr kommt.
Ja, und dann sind wir als nächstes am Freitag, den 15.11. in München zu sehen. Da werden wir live auftreten. Ich sehe hier gerade nicht genau, wo das stattfindet. Ich habe den Ort vergessen.
Ja, wir stellen es auch auf die Homepage.
Ah, der Veranstaltungsort ist die Sprachschule Edeltraut. Ja, wie konnte ich das vergessen? Sprachschule Edeltraut in der Landwehrstraße 44 in München. Es beginnt also mit dem Einlass am Freitag, den 15.11. um 19 Uhr. Und dann beginnt der Live-Podcast beginnt nach Plan um 19.50 Uhr. Also dann solltet ihr schon da gewesen sein, also angekommen sein.
Ja, aber es gibt noch ein Vorprogramm. Also ich glaube, so ab 19.30 Uhr sollte man wirklich spätestens da sein.
Ja, das wäre besser. Also da ist immerhin die Begrüßung schon um 19.30 Uhr. Und dann spielt nämlich die Vorband. Wir haben eine Vorband.
Yeah, ja, Support.
Genau. Also das sollte man sich nicht hingehen lassen. Unbedingt. Und dann gibt es am Samstag darauf, den 16., ein Regio-Treffen, so wie wir das früher mal gemacht haben. Habt ihr eigentlich Regio-Treffen auch gemacht, als ich nicht mehr mit dabei war bei Hossa Talk? Nee. Gab es da Regio-Treffen?
Nee.
Also außer man würde die Schweiz-Tour so ein bisschen als Regio-Treffen sagen, aber das war nicht als Regio-Treffen angelegt, sagen wir es so. Ja.
Deklariert.
Ja. Deklariert. Okay. Also wir hatten leider keine Veranstalter in der Zeit. Ich meine, das war ja auch immer noch relativ kurz nach Corona sozusagen.
Das stimmt.
Und da war es eh schwierig, Veranstaltungen zu finden, also auch Hossa Talk Live überhaupt zu machen. Da haben wir, das läuft, ist dieses Jahr schon ein bisschen mehr. Und Regio-Treffen haben wir einfach niemanden gehabt, der das gehostet hätte. Also von daher,
jetzt, das ist
kann
cool.
Man an der
jetzt
Stelle,
machen wir endlich mal wieder eins.
Genau, kann man an der Stelle nämlich mal auch mal sagen, Leute, im nächsten Jahr, wenn ihr Bock habt, Hossa Talk Live und oder ein Regio-Treffen mit uns zu organisieren, meldet euch.
Ja, genau. Bock. Also vielleicht zur Erklärung nochmal, also erklärt sich ja von selbst, aber ein Regio-Treffen ist ein Treffen, wo alle eingeladen sind, denen der Weg nicht zu weit ist. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Aber meistens sind das ja Leute, die so in der unmittelbaren Region um diesen Veranstaltungsort herum wohnen und die einfach mal Lust haben, uns zu treffen und vielleicht auch mal Lust haben, andere Hossa Talk HörerInnen zu treffen. Manchmal ist es ja so, dass man damit doch ein bisschen alleine ist, so in so einer progressiven Mini-Blase. Und da kann man dann endlich mal ein paar mehr Leute treffen. Das beginnt um 10 Uhr am Samstag, den 16. Und wir essen gemeinsam Mittag und es findet sein offizielles Ende um 16.30 Uhr. Das heißt, man hat dann auch noch Zeit, am Samstag wieder in Ruhe nach Hause zu fahren. Und Regio-Treffen sind im Prinzip wirklich Treffen, die davon leben, dass man sich trifft, dass man sich einfach mal sieht und dass man sich gegenseitig seine Geschichte erzählt. Das klingt super banal und schlicht, das ist es auch, aber in der Vergangenheit haben wir halt erlebt, dass das unglaublich kraftvoll und wuchtig ist, wenn man einfach mal zuhört, wie es den anderen so geht, unter welchen Umständen die versuchen, ihren Glauben irgendwie zu leben, entweder alleine oder auch gemeinschaftlich. Das war in der Vergangenheit immer wahnsinnig packend und nahegehend. Und das machen wir in München auch. Also so sich vorbeizukommen, auf jeden Fall.
Yeah.
Es gibt übrigens, das habe ich vergessen, eine Sache habe ich noch vergessen. Es gibt tatsächlich auch einen sozusagen freiwilligen Eintritt für den Freitag, den 15.11. Das ist so Eintritt nach Selbsteinschätzung. Und beim Regio-Treffen wird es, das habe ich jetzt hier nicht stehen, glaube ich, aber da könnte es auch sein, dass da ein kleiner Freiwilliger...
Da muss man sich, glaube ich, anmelden. Also da gehe ich davon aus, dass man sich anmelden muss, weil da ist die Teilnehmerzahl auch begrenzt. Das machen wir nicht mit 100 Leuten oder so, sondern mit einem einigermaßen... Also mehr als 20, 25 Leute machen wir nie bei Regio-Treffen. Das macht auch keinen Sinn, weil das ja ein wirkliches Treffen.
Man muss
sich anmelden.
Wo meldet man sich an, Jay? Kannst du das auf die Stelle sagen? Ist es bei dem Micha, der das ein bisschen organisiert? Oder,
ja, wir schreiben das auf die Homepage.
Ja, machen wir
oder,
so.
Also genau. Es ist, genau, wenn ihr... City Church München sind die Veranstalter für Hossa Talk Live und für das Regio-Treffen. Also über die Kontaktadresse könnt ihr euch auf jeden Fall anmelden, sollte es auf unserer Homepage noch nicht zu sehen sein.
So. Das ist sehr gut. Sehr guter Hinweis. Ja.
Jo, und dann will ich nochmal darauf hinweisen, ich bin mit Super 2 im Oktober wirklich viel unterwegs und freue mich natürlich, wenn Leute von euch Bock haben zu kommen. Wir spielen am Samstag, dem 12. Oktober in 61276 Mauloff. Dann am Samstag, dem 19. Oktober in 06268 Langeneichstätt. Am Sonntag, dem 20. Oktober in 06249 Müncheln. Und am Freitag, dem 25. Oktober in Nürtingen. Und
darf ich jetzt nicht die Postleitzahl mit vorgelesen, weil ja, Nürtingen kennt man eher, ne?
Ja, das kennt man eher.
Weil
und die steht
Meucheln
auf
und Schlaukopf und so, die kennt man halt alle nicht.
Ja, genau. Und jetzt natürlich noch, wie ich schon beim letzten Mal angemerkt habe, mein vom Städtenamen Lieblingstermin am Sonntag, dem 27. Oktober in 91564 Neu-Dettelsau. Das wird.
Da war ich übrigens
schön.
Auch schon mal. Kann ich,
genau,
kann ich empfehlen. Ja.
Hier wirklich?
Und das heißt ja definitiv Neu-Dettelsau, ne?
Ich glaube, es heißt Neuen-Dettelsau.
Aber ich sage lieber,
Ist das die neue Deffelsau oder was ist das?
Also ich meine, es ist halt die Frage, wie du es aussprichst. Ich vermute, du hast recht, Goofy, aber ich sage dazu lieber Neudettelsau.
Ich finde es auch besser. Ich finde, das gefällt mir auch besser.
Ich finde, wenn man schon so einen Namen hat, dann darf man auch dazu stehen.
Absolut. Ich finde sowieso, dass wir deutsche Ortsnamen viel mehr abfeiern sollten. Ist ganz wichtig. In der Nähe von Marburg gibt es den Ort Cyriaks Weimar. Finde ich auch wichtig, dass man das einfach hin und wieder einfach mal durchdekliniert. Ja. So morgens, wenn man nicht schlafen kann um 4 oder so, einfach mal. Ist wichtig, einfach. Ja. Deutsche Ortsnamen, so gute
sehr,
Sache.
Sehr, sehr gut. Also, wenn euch das jetzt zu schnell geht einfach auf die Super 2 Homepage, www.super2.de. Da findet ihr unter Konzerte die Termine, die ich gerade genannt habe.
Mhm. Und dann würde ich gerne noch die neueste Kommerz-Erben-Folge empfehlen. Das wird hier bei Hausertalk viel zu wenig gemacht. Wir, der Jay und ich, wir haben uns mit dem Fotografen Jörg Steinmetz unterhalten, der schon ein sehr guter Freund ist von Jay. Sonst hätten wir das gar nicht machen können, nehme ich mal an, weil der hat schon Dennis Hopper fotografiert, Oasis, Die Ärzte, Alanis Morissette und so weiter. Also wahnsinnig berühmte Leute.
Die Liste.
Und wir haben uns mit ihm, wir haben ihn besucht in Frankfurt und haben ein wirklich total tolles Gespräch mit ihm geführt über seine Fotografie und was ihm eigentlich wichtig ist. Und die Folge heißt Ich mag Leute gerne. Genau, so heißt die Folge, weil das sagt er. Wir haben ihn gefragt, wie kriegst du eigentlich so gute Fotos hin? Und er hat gesagt, ich mag Leute gerne. Und sehr hörenswert, neueste aktuelle Folge bei Cobains Erben. Könnt ihr mal reinhören.
Genau. Und ansonsten wollen wir natürlich auch nicht verschweigen, dass es unseren Merch-Shop gibt. Es hat jetzt gerade jemand was bestellt, habe ich in meinen Mails gesehen. Juhu! Super, wir freuen uns natürlich, wenn ihr Hotter...
Ich glaube auch, ich weiß, wer das war. Der hat mir das per E-Mail geschrieben, dass es gemacht hat.
Ja. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr Hossatok Devotionalien kauft, weil wir sind nur eine anständige Sekte, wenn ihr auch unser Konterfrei auf dem Rücken oder auf der Brust habt.
Ja, und so langsam kann man ja auch schon mal über Weihnachtsgeschenke nachdenken, jetzt wo wir schon die Heizung angedreht haben. Ne? Also von daher...
Da hat der Herr Michalzig nicht ganz unrecht.
Also nicht, dass ich das tun würde. Ich fange wahrscheinlich erst so Mitte Dezember an und dann Panik, aber... Leute, die besser planen als ich, könnten das ja jetzt schon machen.
Das ist so eine total gute Idee. Richtig. Ja.
Ich würde mal sagen, das war's mit den Ansagen. Dazu einen kräftigen Applaus.
Haben wir gut gemacht. Haben wir einfach gut gemacht. Ja. Dankeschön.
Ja.
Vielen Dank.
Ihr seid wunderbar. Ihr seid wunderbar da draußen. So, aber jetzt, ich wollte heute eigentlich möglichst schnell zum Talk kommen.
Na, das hat ja gut geklappt.
Ne? Super, 48 Stunden später. Ich drücke hier eigentlich die ganze Zeit schon auf die Tube. Freunde.
Ach so, echt, das hat man gar nicht gemerkt.
Ich stehe hier voll unter Dampf und versuche die ganze Zeit voranzukommen.
So
aber
fühlt
ihr seid
sich
in,
das an, wenn
ja,
du...
Ja, ihr seid in Plauderlaune, Freunde. Plauderlaune.
Okay, sorry. Ja, ich kann aber die Hinleitung zu unserem spannenden Thema machen.
Bitte.
Ja, ich habe es vorgeschlagen, das Thema, weil es mir begegnet ist. Ich habe mal eine Klimaforscherin, die ich vorher auch schon mal anderweitig in den Nachrichten gesehen habe, die habe ich mal in einem Video-Snippet gesehen, da hat sie auf der, glaube ich, letzten Republika gesprochen. In Berlin. Und das ging ungefähr so. Sie hat gesagt, ich verstehe das irgendwie nicht. Wir haben so und so lange davor gewarnt, dass der Klimawandel stattfindet und welche Folgen er hat. Und die Leute haben immer gesagt, hört doch auf zu spinnen. Ihr übertreibt doch völlig. Das ist doch alles Blödsinn. Und dann hat es irgendwie einen harten Schnitt gegeben. Und plötzlich sagen alle, jetzt ist zu spät. Man kann sowieso nichts mehr machen. Wir müssen uns halt irgendwie darauf einrichten und so weiter und so fort. Und sie sagte, wo ist eigentlich der Mittelteil geblieben? Also wo ist eigentlich die Haltung geblieben? Okay, ihr habt recht, es entfernt sich wirklich was. Was können wir denn mal tun, um das aufzuhalten? So, das fand ich ganz schlagend, weil ich das von an anderer Stelle auch schon wahrgenommen hatte, dass manchmal so Sätze zu hören sind, so ist alles zu spät, wir können nichts mehr tun. Also und das bezieht sich dann manchmal auf die Umweltsache, die gerade passiert, der Klimawandel, den wir jetzt irgendwie allmählich doch auch irgendwie spüren, aber auch die politische Situation. Ich habe mitbekommen, dass Leute wirklich Angst davor haben, vor einem russischen Angriff sozusagen auf die westlicher gelegenen Länder, vor allen Dingen auf Deutschland. Und es stimmt ja auch, dass Russland vor allen Dingen auch Deutschland ins Visier nimmt und anfängt, da auch so eine Art Infokrieg zu führen und so weiter. Und da sagen dann manchmal Leute, es ist eh zu spät, wir können das auch nicht mehr ändern und die kommen demnächst und wir müssen uns darauf einstellen, dass alles ganz, ganz schlimm wird. Also so eine Form von Fatalismus scheint sich hier und da auszubreiten. Nicht überall, aber an manchen Stellen doch. Und ich dachte, das ist vielleicht echt ein spannendes Thema,
ja.
Darüber zu sprechen. Dieser Fatalismus gipfelt dann irgendwann so ein bisschen in dieser Haltung, nach mir die Sintflut, und wie man das dann füllt, wie man das dann lebt, das ist halt unterschiedlich. Aber ich habe mich zum Beispiel ziemlich gewundert bei der letzten, war das die Europawahl, glaube ich, wo wahnsinnig viele junge Leute die AfD gewählt haben. Bei der Europawahl davor haben wahnsinnig viele Leute, also junge Leute, die Grünen gewählt.
Ja.
Aber nach der Pandemie und nachdem also viele Dinge passiert sind in der Welt, haben sich dann ganz viele Leute plötzlich die AfD gewählt. Und zwar, glaube ich, mit der Haltung, Hauptsache mir geht's gut, ich habe irgendwie Angst, dass mein Lebensstil und mein Wohlstand gefährdet sind und ich will dagegen was tun. So. Also das ist irgendwie so eine Haltung von, okay, ich kann jetzt eh nichts mehr ändern, scheiß die Wand an. Ne? So.
Ja, erinnert ihr euch noch dran, quasi so vor Pandemiezeiten, wie wir, darüber haben wir mal bei Hossertalk gesprochen, Greta Thunberg als Prophetin, ne?
Genau.
Also die Klimabewegung, Fridays for Future, Schüler, die wirklich anstatt in die Schule zu gehen, auf die Straße gehen und demonstrieren, Menschen, die sich an Gemälde festkleben und solche Dinge.
Genau.
Und das klingt jetzt so ein bisschen, als würde man über die 68er sprechen, weißt du?
Ja.
Also nicht, dass es das nicht mehr gibt, aber dieser Schwung, der da mal so in den vor 2020ern da war und wo man echt gedacht hat, boah, wie geil, die jungen Leute engagieren sich wieder politisch, die, also ich meine natürlich auch aus einer Not heraus, aber auch mit dem Glauben daran, dass noch was geht. Und mein Gefühl wäre auch, das lässt gerade nach. Also die Menschen, denen sind die schlechten Nachrichten zu viele und die wollen sich lieber wieder einrichten und ne, und da ist das Wort Fatalismus irgendwie spielt da eine Rolle, würde ich auch so sehen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob der Aktivismus oder diese Überzeugung, für die man da demonstriert hat, ob der wirklich nachlässt, aber die Formen und vielleicht auch sogar der Glaube, dass es was verändert, da würde ich auch sagen, das nehme ich so wahr, dass das nachlässt. Ne? Also man konnte hier, ich weiß gar nicht wann, vor einem Monat oder zwei, hat sich die letzte Generation in Österreich oder nur in Wien, ich weiß nicht, auf jeden Fall irgendeine Gruppe von der letzten Generation, die haben sich quasi offiziell aufgelöst mit einem Statement, so nach dem Motto, in dem Land bringt das eh nichts mehr. Ne? Also wir
also
haben hier...
Ich meine, das war die landesweite...
Ich glaube es eigentlich auch, ja.
Ja.
Ja, also wirklich so nach dem Motto, wir haben uns hier den Mund fusselig geredet, uns auf die Straße geklebt, was nicht alles gemacht, alle Argumente liegen auf dem Tisch, ihr hört uns sowieso nicht zu, ihr werdet auch nichts ändern, also was soll das alles noch? Und das fand ich natürlich schon krass, ne, irgendwie. Mhm. Jetzt hatten wir hier gerade auch in Wien und in Niederösterreich sehr schlimme Hochwasser und Unwetter und sowas. Und es gab da auch so Videoschnipsel von Menschen, die gesagt haben, boah, ne, also eigentlich wähle ich was ganz anderes, aber jetzt die Grünen auch mit ihren Überlegungen so zur Renaturierung, die haben vielleicht doch recht, hat man jetzt aber in der Wahl, die jetzt gerade vor ein paar Tagen war, auch nicht wirklich gesehen, dass da ein großes flächendeckendes Umdenken stattgefunden hätte. Ne? Also selbst das, wo man das jetzt vor Augen hat oder wo einem selbst der eigene Keller vollläuft oder keine Ahnung, ist scheinbar noch nicht stark genug, dass man sagt, möglicherweise war da was dran. So.
Ja.
Das, und da kann man schon resignieren, weil man dann denkt, was brauchst du denn noch?
Na gut, es ist natürlich auch so ein, also auch so ein Zeitgeist. Rechts und auch Rechtspopulismus hat Aufwind, ist einfach so. Die, also Das ist wieder salonfähig, ne, zu sagen, ich wähle eine rechtsnationale Partei. Das kann man heute sagen. Das konnte man vor 10 Jahren noch nicht sagen. Also ich will damit sagen, der von unseren konservativen Geschwistern viel beschworene Zeitgeist ist unterwegs und marschiert wieder. Sozusagen. Aber ich glaube, das hat was mit dem Thema Fatalismus zu tun. Also, ja, ne, du hast das ja auch schon angedeutet, Kofi. Und ich vielleicht, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, ich kenne das ja von mir selber auch. Also nicht unbedingt, dass ich dazu neige, rechts zu wählen. Das nun gar nicht. Aber dieses Gefühl der Überforderung und dieses Gefühl, noch eine Krise und, keine Ahnung, wenn ich auf Israel-Palästina gucke, das Gefühl von, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was soll da werden? Ukraine-Krieg, Klimakrise und so weiter. Und dann eben das Erstarken des Rechtsextremismus in der westlichen Welt. Und sowas, dass plötzlich völkisches Denken Menschen wieder Heimat und Hoffnung gibt. Verstehst du? Also das gehört für mich so ins letzte Jahrhundert. Das ist aber wieder da. Also Menschen bergen sich in ihrem Deutschsein irgendwie. Es ist für mich nicht nachzuvollziehen. Also was ich aber sagen will, dieses Gefühl der Überforderung und das Nachrichten anmachen und gleich wieder ausmachen oder Facebook über irgendwelche Posts ganz schnell drüber scrollen, weil ich denke, oh nee, das kann ich jetzt nicht lesen. Das ist mir zu, oh. So, also das kenne ich. Und von daher ist mir auch so ein, es bringt ja eh alles nix oder so. Also diese Gedanken und Gefühle kenne ich schon auch. Wie geht euch das?
Ja, das würde ich schon auch sagen. Also dieses, das ist jetzt so, kann man jetzt nichts mehr, oder kann ich jetzt zumindest nichts mehr dran ändern, das kenne ich schon auch sehr gut. Und da würde ich auch sagen, im Zweifel bin ich natürlich auch eher so ein, eher ein pessimistischer als ein super optimistischer Mensch. Also so eine Haltung zu haben von, am Ende wird es ja doch noch alles gut und das wird schon, die habe ich auch nicht so furchtbar oft. Und wenn du dann halt dir irgendwie Nachrichten anguckst oder so Dinge, die passieren, dann gibt es ja gerade so mitten in so einer Krise auch nicht so richtig viel Grund, ne? Also wenn du so das Gefühl hast, es wird alles eher schlimmer als besser, dann wird das ja auch immer schwieriger, so eine hoffnungsvolle Perspektive zu haben, ne? Irgendwie.
Ja.
Ich habe neulich im Radio einen Klimaforscher gehört. Jetzt vor kurzem hat in Hamburg wieder eine große Konferenz stattgefunden, die findet regelmäßig statt, wo Klimaforscher sich treffen, um ihre Ergebnisse zu besprechen, aber auch, um das Thema immer wieder in die Medien zu heben, sozusagen. Weil also, wenn du ein großes Ereignis machst, wird darüber eben berichtet und wenn darüber berichtet wird, wird das wieder thematisiert, weil sie sagen, wir müssen immer weiter darum kämpfen, dass dieses Thema überhaupt auftaucht in den Nachrichten, sozusagen. Mhm. Und der Mann sagte da in dem Interview, es ist halt eben wieder festzustellen, das ist wohl eine typisch menschliche Haltung. Leute machen sich jetzt eben nicht darüber Gedanken, was müssen wir tun, um noch etwas im großen Stil zu ändern oder so, oder die Klimaerwärmung aufzuhalten, sondern die hauptsächliche Frage ist, wie muss ich mich anpassen, wie muss ich mich einrichten, damit nicht ständig mein Keller vollläuft. Oder damit ich die heißen Sommer in meinem Haus dann auch gut ertragen kann. Oder so halt, ne? Und das könnte man schon, ich kenne das von mir natürlich auch so ein bisschen. Ich gucke mir auch an, wo steht mein Haus? Bin ich hier gefährdet? Kann ich mal von Hochwasser betroffen sein oder so? Nö, eigentlich nicht. Na, dann habe ich ja nochmal Glück gehabt, so ein bisschen. Also die Gedanken kenne ich schon auch so. Also, oder dieses, was du meintest, an den Nachrichten vorbeispringen, weil man sagt, ich habe jetzt gerade echt mehr Bock auf Fußball oder irgendwelche Taylor Swift-Videos, die ich mir nicht anschaue, aber irgendwas was Leichtes halt. Das kenne ich schon auch, ja. Wobei Fatalismus.
Aber das ist doch noch frustrierender und auch eigentlich ein Weg zum Fatalismus, Weil die Schlussfolgerung, wenn man sagt, naja, also irgendwie liegen die Fakten auf dem Tisch, aber wir kriegen das scheinbar allein schon von dem Narrativ nicht hin, so weit nach vorne zu planen, weil uns das zu komplex ist, dann sagst du doch, wir laufen hier sehenden Auges in unser selbstverschuldeten Untergang und sind noch zu doof, so weit nach vorne zu planen, um das zu verhindern. Also da bleibt dir doch fast nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, tja, also sorry, dann haben wir es halt auch echt verdient.
Ja, aber ich finde, es gibt da schon gewisse graduelle Unterschiede, ob man sich damit befasst, ob man darüber nachdenkt, ob man vielleicht irgendwie doch betrübt ist, ob man vielleicht versucht, seinen persönlichen Lebensstil anzupassen, ob das jetzt nun hilft oder nicht. Oder ob man sagt, ach, leck mich doch am Arsch, ist doch sowieso alles scheißegal, ich lebe jetzt einfach genauso weiter wie bisher. Und ehrlich gesagt, wenn ich mich in meinem Umfeld umgucke, in meinem familiären Umfeld, habe ich das Gefühl, auch Leute, die mir nahestehen, sagen, ja, scheiß auch drauf. Bringt jetzt eh nichts mehr. Ich fliege jetzt wieder in die Dominikanische Republik, weil einmal im Jahr Urlaub muss sein. Irgendwie so halt, ne? Und dann ist halt, und das würde ich ehrlich gesagt eher als Fatalismus bezeichnen. Also gar nicht so sehr, Hilfe, Hilfe, die Russen kommen, sondern mehr so, was in 20 Jahren hier auf dem Planeten los ist, ist mir doch egal, vielleicht lebe ich dann gar nicht mehr. Das ist, ja, das ist eine andere Form von Fatalismus, finde ich, die ich beobachte.
Ja. Aber wie schätzt ihr das denn so ein? Also ich sag mal so, als Christen könnten wir ja Hoffnungsmenschen sein. So, ich nenne das mal so, ne? Weil wir daran glauben, dass es einen guten Ausgang gibt. So, ist jetzt ein bisschen die Frage, wir haben alle das Buch vom Jason gelesen. Also der ist vielleicht schuld, wenn wir Christen das nicht mehr glauben können, dass es unbedingt einen guten Ausgang gibt. Also Grüße raus an Jason, du bist schuld, wenn wir unter Umständen alle fatalistischer werden. Nein, natürlich nicht, aber ich will nur sagen, also das ist ja sozusagen auch ein bisschen in der Debatte, das orthodoxe Christentum, ich meine jetzt nicht das, nicht die Kirchenform, sondern das konservative Christentum, nennen wir es mal so, ohne es zu werten. Eine der Stärken, finde ich, dieser Form des christlichen Glaubens war immer zu sagen, okay, die Kacke ist am Dampfen, aber Jesus kommt und alles wird gut. So. Und das hat natürlich zum einen Menschen dazu bewogen, eine Weltflucht zu machen und sich in ihrer, keine Ahnung, mitten in der Pest im Mittelalter sozusagen sich auf den Himmel zu freuen irgendwie. Aber es hat, wenn man es nicht als Eskapismus missbraucht hat, sondern als Energie, dann hat das Hoffnung freigesetzt. Am Ende wird alles gut. Lasst uns darauf zugehen. Lasst uns nicht unterkriegen lassen. Wir wollen daran festhalten, dass es sich lohnt, jemandem was Gutes zu tun. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, ich würde heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Ja. Und so weiter. Ne? Also so dieses Ding. Und wir Progressiven neigen natürlich unter Umständen dazu, an dieser Stelle ein bisschen wackeliger zu werden, sage ich jetzt mal.
Das verstehe ich nicht.
Da frage ich mich dann schon.
Wo werden wir da wackeliger?
Na, wackeliger, weil wir sozusagen mit dem, da wir eher uns nicht mehr so sicher sind, ob die Zukunft feststeht, ob Jesus gewinnt, oder ob, keine Ahnung, das ist ja sozusagen Prozesstheologie ernst genommen, das macht Jason ja, ist ja sozusagen der Gedanke, man muss sagen, wenn man diesem Gedankengang folgt, muss das Ende offen sein.
Ja, aber man darf jetzt echt nicht Prozesstheologie mit progressiver Theologie verwechseln. Also,
Nee, natürlich nicht. Ja, ist nur so ein Beispiel.
Zum Beispiel, also es klang gerade so, als würden jetzt alle Leute, die dich jetzt progressiv verstehen, sozusagen auf den prozesstheologischen Zug aufsteigen.
Nein, das wollte ich nicht sagen. Das wollte ich nicht sagen. Ich wollte nur sagen, wir neigen ja, also das war nur ein Beispiel, wir neigen ja eher dazu, sozusagen den Finger auf die Dinge zu legen, die nicht so gut laufen oder wo man sagt, okay, ja, für Kranke sollte man beten, aber ganz oft erhört Gott auch keine Krankenheilungsgebete. Also wir sind nicht die Leute, die das proklamieren, was man glauben und hoffen sollte, sondern die den Finger auf die Dinge legen, die nicht funktionieren. Mhm. Und das finde ich ja auch richtig. Also ich will damit nur deutlich machen, fehlt uns damit vielleicht irgendwas?
Nein, ich finde, du hast schon recht, weil dadurch, dass wir das ja auch recht stark, gerade auch so in den Anfängen, vertreten haben, boah, das mit der Hölle ist irgendwie alles schwierig, mit dem Himmel nicht ganz so, aber schon auch schwierig, diese ganze Jenseitsvorstellung, wissen wir gar nicht so genau. Wenn dir das erstmal, also wenn das nicht mehr so richtig klar ist, was davon bleibt noch übrig, was davon glauben wir jetzt konkret und was heißt es eigentlich, dann ist es halt nicht mehr so einfach, so einen vorausblickenden Ankerpunkt zu formulieren, ne, auf den man sich so klar beziehen kann. Aber ich finde auch, selbst also da an den Stellen, wo das so klar definiert ist, ne, wo du wirklich an sowas wie einen Himmel und dieses Happy End irgendwie glaubst, da kommt ja auch immer noch so ein trotzdem so ein Fatalismus so als Begleiterscheinung mit im Rucksack, ne? Weil der sagt, das sind ja ganz oft dann so Thesen und so Aussagen, die dann sagen, ja, am Ende wird alles gut und dann gibt's hier, dann gibt's den Himmel und dann wird hier aufgeräumt und Gerechtigkeit und so. Und deswegen ist ja eigentlich auch scheißegal, ob jetzt hier alles den Bach runtergeht. Am Ende wird es ja im Zweifel eh platt gemacht und dann passiert was Neues. Deswegen, was kümmert's mich?
Das ist die eskapistische Variante, ne?
Das stimmt.
Also, die ich versucht habe zu schildern.
Ja, das sind Eskapismen in unterschiedlicher Farbrichtung sozusagen. Also, ob ich jetzt mich hier nur noch auf meine Superjacht und meinen Urlaub auf den Malediven konzentriere oder ob ich sage, ist ja alles scheißegal, Hauptsache mein Ticket in den Himmel ist sicher. Am besten ist ja noch, man hat eine Superjacht, ne? Das ist ja noch das Beste, macht Urlaub auf den Malediven und freut sich dann auf den Himmel. Also, da.
Genau.
Und dann kann dir die Welt auch wirklich scheißegal sein. Und das ist halt die Frage, was führt eigentlich zur Aktion, ne? Zur konkreten Aktion, um vielleicht noch Dinge zu verändern, positiv zu verändern auf der Welt. Welcher Glaube, welche Einstellung führt dahin? Deshalb gibt es nach mir die Sintflut gibt es sowohl in christlicher Variante als auch in hedonistischer Variante. Es gibt beides. Ja, aber genau. Der Effekt ist derselbe im Prinzip.
Genau. Gut, ich merke immer, wenn mich so ein Fatalismus ergreift, ne, also, oder ich sag mal so, wenn ich überfordert bin, ne, wenn ich überfordert bin von den Dingen in der Welt und das passiert mir, je älter ich werde, desto schneller, ne, also ich merke meine Kapazitäten mit den Spannungen der Welt umzugehen, steigen nicht, sondern werden weniger, je älter ich werde. Und dann hat das bei mir eben so eine, dann mache ich mich zu, ne? Dann versuche ich mich zu schützen, weil mich das überfordert. Und dann kommt schnell sowas, was man Fatalismus nennen könnte, in mir hoch. Ach, ist eh alles scheißegal und so. Und dann jaiert das so rum und es ist nicht so, dass ich das gut finde. Also so, ich argumentiere dann unter Umständen dagegen oder ziehe mir die Decke über den Kopf oder was weiß ich. Aber es ist da. Also diese Stimme, dieser Ruf, ja komm, Tür zu und es ist eh over. Eines Tages wirst du, also gut, ich bin ja auch jemand, dem der eigene Tod immer sehr nahe ist, sozusagen. Ne? Also sprich, ich denke dann auch immer gleich, ah, du stirbst ja eben mit. So. Also, ne, mir ist dieses, naja, nutzt eh nichts mehr, ist mir relativ nah. Und für mich ist es viel Arbeit, zu sagen, nee, ich will dabei nicht stehen bleiben. Ich möchte hoffen. Ich möchte daran glauben, dass man was drehen kann. Und ich meine, jetzt mal unreligiös gesprochen, ich finde, das ist ja nicht die erste Krise, in der die Welt ist. Also die Welt hat im letzten Jahrhundert zwei ganz schreckliche Weltkriege durchgestanden und es ging weiter. Die Welt hat einen 30-jährigen Religionskrieg zwischen Katholiken und Evangelischen überstanden und es ging weiter. Die Pest im Mittelalter. Und so weiter. Also ich will nur sagen, es gab immer in der Geschichte oder immer wieder in der Geschichte Zeiten, wo jeder fromme Mensch gesagt hat, jetzt ist aber echt das Ende. Also ganz klar. Und dann ging es weiter. Und ich Also auch jetzt mal unfromm gesprochen, gibt es Grund zu glauben, dass es weitergeht, dass die Menschheit noch nicht am Ende ist. So, und ne, das finde ich schon mal so als Grundlage ganz gut. Also, weil, wie gesagt, wenn ich mit dem Glauben ist es ja immer so, das weiß ja keiner. Das glaubt man ja. Aber zumindest das kann man geschichtlich feststellen, okay, da ging eine ganze Menge Dinge ziemlich schief und ziemlich schrecklich aus, aber es ging weit. Aha. Weiß nicht, ob euch das beruhigt, aber...
Ich finde das schon beruhigend. Also ich meine, ehrlich gesagt, ich will auch... man muss auch gar nicht mehr Weltgeschichte nur noch so anthropozentrisch sehen. Also ich meine, das Leben wird weitergehen auf diesem Planeten. Ob wir dabei sind oder nicht, das ist eine ganz andere Frage. Möglicherweise nicht, ne? Aber ich finde, das ist durchaus Teil unseres Glaubens. Vielleicht nicht von jeder Christin der Bestandteil des Glaubens, aber wenn man solche Theologen liest wie Boff oder wenn man die franziskanische Theologie oder so sich zu Herzen nimmt, dann muss man sowieso sagen, wir Menschen sind ja nicht die Welt. Und die Welt wird weiter existieren und die hat in den vergangenen paar Milliarden Jahren noch ganz andere Katastrophen überstanden. Also es wird weitergehen, ne? Das ist die Frage, ob wir dabei sein möchten. Und das könnte man ja sich aber auch selbst sagen. Man könnte ja auch sagen, nö, ich möchte schon gerne, dass die Menschheitsgeschichte auch noch weitergeht. So. Also jetzt ganz unfromm gesprochen. Ich bin also, ne? Mal jetzt ganz abgesehen davon, dass ob man nun Prozesstheologe ist oder nicht, ja möglicherweise doch auch immer noch an eine Auferstehung glaubt und auch noch an die Möglichkeit, dass da ja auch noch Möglichkeiten bestehen, dass aus dem, was tot ist, neues Leben entstehen kann und so. Da habe ich die Prozesstheologie nicht so richtig verstanden, wie viel Hoffnung ihnen die Auferstehung eigentlich macht, aber für meine persönliche Sicht, religiöse Sicht, ist das schon ein ziemlich wichtiger Faktor, so. Auch ein ganz großer Grund für mich, Hoffnung zu haben, weil das genau die Argumentation ist, die ich im Neuen Testament lese und die mich auch irgendwie hoffnungsvoll stimmt. Selbst wenn es so aussieht, als wäre alles vorbei, beinhaltet der Glaube, der christliche Glaube zumindest, dass es selbst am Tiefpunkt danach noch weitergehen kann. Das finde ich schon sehr hoffnungsstiftend, also für mich jedenfalls.
Dazu habe ich mir gerade neulich ein paar, glaube ich, ganz schöne Gedanken gemacht, weil, also das ist für mich auch so. Die Auferstehung, also der Glaube an die Auferstehung, sozusagen an die, also, dass das ein geschichtliches Ereignis ist. Gott ist von den Toten auferstanden und hat die Macht des Todes damit überwunden. Ne? Und das hat sich nicht irgendjemand irgendwo ausgedacht. Oh, das wäre doch ein schöner Gedanke, wenn man hier mal so jemanden auferstehen lässt, sondern das ist passiert. Damit hätte das eine geschichtliche Relevanz. Also es ist ein Geschehnis. Es ist nicht nur ein Gedanke, sozusagen. Und ich habe für mich irgendwie gedacht, wenn das tatsächlich passiert ist, dann setzt mich das maximal frei für dieses Leben. Weil ich mir um die Zukunft, um das Leben nach dem Tod keine Gedanken, also keine Sorgen mehr machen muss. Im Sinne von, wo komme ich hin? Irgendwie sowas. Aber auch nicht im Sinne von, was bleibt von mir übrig? Werde ich meine Legacy, wird die groß sein? Werden die Leute in 100 Jahren meinen Namen noch kennen? Und so weiter. Also jeder hat ja Bedürfnisse sozusagen auch sich zu sichern, das eigene Leben zu sichern, das, wofür er gearbeitet hat, das, was ihm wichtig ist. Und ich habe mir so gedacht, also wenn der Jesus wirklich auferstanden ist und damit diese Frage geklärt ist, also und es stimmt, was Christen glauben, dass in dieser Auferstehung die Menschheit mit aufersteht, also die Menschheit quasi und damit dein und mein Leben ja auch gesichert wird. Also ganz egal, ob jemand in 100 Jahren mich noch kennt, in der Auferstehung ist mein Leben nicht vergessen. Also da ist das drin, sozusagen, wenn ich mit Jesus auferstanden bin. Und das setzt mich wiederum frei, zu sagen, ja, dann kann ich heute leben. Dann muss ich nicht mehr für morgen leben, im Sinne von, keine Ahnung, meine Zukunft bauen, ich muss derjenige sein, der mein Reich baut, ich muss mich darum kümmern, ob ich in den Himmel komme oder nicht, sondern ich bin frei, im Hier und Jetzt zu sein. Ich muss mich nicht mehr um all das kümmern und dann könnte mir das Kapazitäten geben, mich um das Hier und Jetzt zu kümmern, also um die Probleme, die es tatsächlich gibt. Und nicht nur in meinem Kopf sind, ob mich jemand in 100 Jahren noch kennt oder nicht. Oder ob ich in den Himmel komme oder nicht. Wenn Jesus auferstanden ist, kann das eigentlich alles nach hinten oder ist nicht mehr. Also, das klaut ja unglaublich viele Energien. Wisst ihr, was ich meine? Alle solche Gedanken. Und ich habe irgendwie gedacht, Mann, das wäre doch schön, wenn man heute leben könnte, im Glauben, dass der Rest keine Frage mehr ist.
Hm. Hm. Ja, voll. Also,
das gibt mir Hoffnung. Ja.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also Hoffnung ist ja der große Konterpunkt zu so einer fatalistischen Haltung. Ne? Also wenn du nicht irgendwas findest, was dir Hoffnung gibt oder Hoffnung macht, dann kommst du da ja nur schwer wieder raus, wenn du da einmal drin bist. Das heißt, ob jetzt Christ oder nicht, irgendwas brauchst du, was dir das Gefühl oder die Hoffnung oder die Ahnung gibt, so wie es jetzt ist, wird es nicht bleiben. Es wird irgendwie wieder besser, ne? Da komme ich wieder raus. Und ich würde eigentlich für mich auch sagen, das ist schon auch einer der Gründe, warum ich mich nach wie vor als Christ bezeichnen würde, wegen dieser Hoffnung, die es mir gibt. Weil Fatalismus kann ich auch ohne und mir irgendwie kluge Gedanken über die Welt machen und was auch immer, kann ich auch ohne. Aber das ist halt schon was ich so aus mir selber nicht produzieren kann. Also wirklich gar nicht. Irgendwie so eine sinnvolle Hoffnungsperspektive, auf die man sich zubewegen kann, wenn man in so einem fatalistischen Loch irgendwie drin ist. Ne? Und selbst wenn man dieses ganze Jenseitsding rausnehmen würde, würde ich denken, sind halt, gerade wenn man sich halt Jesus anguckt, da so viel sinnvolle, hoffnungsstiftende Dinge dabei, ne? dass du da irgendwie immer das Gefühl hast in den Geschichten, naja, am Ende ist das Kleine und das Unwichtige, das wird doch irgendwie wichtig und gehighlightet. Am Ende wird das alles umgedreht. Am Ende sind die Mächtigen gar nicht mehr so mächtig und sind eigentlich sogar oft dann noch ein bisschen blamiert und die Unterdrückten bekommen doch irgendwann Recht und so irgendwie. Und am Ende ist die Liebe stärker als der Hass und die Ausgrenzung und die Verachtung. Das ist ja schon was hilft, wenn du gerade irgendwie das Gefühl hast, alles, was du in Nachrichten siehst, ist genau das Gegenteil davon. Ne? Irgendwie die Mächtigen werden immer mächtiger, die Reichen werden immer reicher, den Ärmsten der Armen geht es immer dreckiger und so, das ist, ich finde es trotzdem schwierig, in Balance zu bringen, weil ich natürlich trotzdem oft davor stehe und denke, tja, also ich sehe da halt so wenig von, das ist vielleicht auch manchmal eine Frage der Perspektive. Man könnte sich das bestimmt oft auch ganz anders angucken und man zieht sich wahrscheinlich auch zu viel negatives Zeug in Summe rein, was unausgewogen neben positiven Sachen steht, die man sich auch anschauen könnte, die gleichzeitig passieren. Und trotzdem fühlt man sich ja auch, also diese Hilflosigkeit, da zu sitzen und zu sagen, eigentlich habe ich dieses große Ideal, eigentlich glaube ich, am Ende gewinnt die Liebe, am Ende wird das Kleine groß und die Mächtigen kommen zu Fall, aber ich sehe es halt gerade nicht so richtig.
Aber ich finde, auch hier könnte der Glaube an die Auferstehung helfen, weil man ja realisiert, ich meine, das ist ja eh klar, aber sich darin auch nochmal klar machen kann, ich kann die Welt nicht retten. Ich habe nicht die Fähigkeit, alle Krisenherde der Welt so zu regeln, dass die Welt ein toller Ort ist. So. Und das meinte ich ja vorhin auch mit diesem, dass, also mich das überfordert, je mehr ich von Krisen und Schwierigkeiten höre, die auch alle immer schwieriger werden. Und wie soll man sowas wie den Klimawandel stemmen, sozusagen. Und als Einzelner, ne, also das fordert mich, also das schiebt mich quasi automatisch in Richtung, ja, ich kann das ja eh nicht so. Und dann ist der Fatalismus nicht mehr weit. Und wenn man aber, also deswegen, ich versuche das nochmal stark zu machen, wenn man glauben kann, dass Jesus auferstanden ist, also dass es tatsächlich dieses geschichtsverändernde Ereignis gab, nicht nur als Idee, sondern als Geschehnis, wodurch die Welt auf irgendeine Weise anders geworden ist. Ne? Wenn jemand von den Toten auferstanden ist, dann könnte man sagen, das gab es noch nie, das gab es bisher auch nicht wieder. Das scheint ein Ereignis zu sein, was schon bedeutsam ist. So. Dann darf ich mir klar machen, dass ich die Welt nicht retten kann. Und das kann mich freisetzen, heute, an dem Punkt, wo ich stehe, mein kleines Schärflein dazu beizutragen, dass es irgendjemandem besser geht, dass jemand die Wunden verbunden werden. Und also, weil ich weiß, ich muss das nicht stemmen. Ich kann das nicht stemmen. Ich brauche das nicht stemmen. Das ist gestemmt. Also wisst ihr, was ich meine?
Ja, ich glaube aber, dass das auch zu größeren Entwürfen motivieren kann. Also es muss nicht beim Apfelbaum bleiben. Ne? Es kann ruhig auch ein neuer Wald entstehen, in der Hoffnung, dass das eben doch noch was bringt. Also das wäre ja fast ein bisschen so, klar, so die lutherische und dann im Anschluss daran die pietistische Version, dass man eben sagt, der Jesus kommt bald wieder und der wird schon alles gut machen und solange, und das ist ja auch gut, und solange ich hier lebe, tue ich das Beste, um dem irgendwie gerecht zu werden, um meinem eigenen Glaubensanspruch sozusagen gerecht zu werden. Und das ist ja auch vollkommen okay, aber ich finde, der Glaube an die Auferstehung, wenn man eben mal jetzt auch daran festhält, dann motiviert der ja auch dazu, an Dingen festzuhalten, selbst wenn der Augenschein etwas ganz, ganz anderes sagt.
Ja.
Das macht zum Beispiel auch, finde ich, immun gegen Stimmungsmache innerhalb der Gesellschaft. Das ist jetzt ja durch Datenleaks bekannt geworden, dass es Infokrieger, russische Infokrieger gibt, die versuchen, durch gezielt gesetzte Social Media Posts oder Nachrichtenartikel oder wie auch immer, eine gewisse fatalistische Stimmung auch zu erzeugen. Also das ist ja nicht nur einfach ein sich ausbreitender Fatalismus innerhalb einer Gesellschaft, ist ja auch nicht nur der Tatsache geschuldet, dass alle in den Himmel sehen und die Überschwemmungen im Ahrtal und in Österreich beobachten und sagen, um Gottes Willen, jetzt kann ich ja leider bis zu meinem Lebensende nur noch Party feiern und Kreuzfahrtschiffe, weil bringt ja alles nichts mehr. Also das ist ja, ne? Sondern das wird ja auch geschürt. So eine Stimmung wird ja auch geschürt. Die Frage ist, was kann mich dagegen immunisieren, wenn ich dem auch irgendwo ausgesetzt bin? Also Marco, du hast gesagt, wir ziehen uns ja auch all diese schlechten Nachrichten rein. Wir haben stellenweise fast gar keine andere Möglichkeit, als uns diese schlechten Nachrichten reinzuziehen.
Völlig klar. Das ist auch kein Vorwurf. Das ist nur eine Tatsachenbeschreibung.
Ja. Ich bin, ja, genau, richtig. Ich bin ja Google News Rezipient sozusagen. Und es ist ja klar, was bei Google News irgendwie auch hochgepitcht wird, also an Nachrichten. Und wenn eben so eine Stimmung geschürt wird, auch noch gezielt geschürt wird vielleicht, dann ist die Frage, was immunisiert mich dagegen? Was kapselt meine Hoffnung eigentlich dann doch immer noch so ein, dass die einigermaßen unbeschadet bleibt? Und so ein Glaube an die Auferstehung, finde ich, ist zumindest ein gutes Gegengift. So, man kann darüber denken, was man will, aber jemand, der an eine Auferstehung glaubt, lässt sich nicht so schnell ins Boxhorn jagen. So, weißt du? Also,
ja.
Genau.
Ja, genau. So meine ich das.
Ja.
Und vielleicht müssen wir oder dürfen wir uns Hoffnungsgeschichten erzählen. Also das klingt immer so ein bisschen säuselnd, aber irgendwie merke ich, ich bräuchte das.
Ja.
Ich brauche das. Ne? Als wir neulich gesprochen haben, ich euch gefragt habe, was inspiriert euch? So, das war genau meine Frage. Also wie verliere ich die Hoffnung nicht? Wie verliere ich sozusagen den Glauben nicht daran, dass die Dinge auch gut werden? Ich habe neulich irgendwie auf Instagram irgendwie so einen Post, so ein Video von irgendeinem Pastor oder sowas gesehen. der sagte irgendwie, das fand ich ganz spannend, der sagte, er kennt, keine Ahnung, so und so viel Pastoren von irgendwelchen Megachurches, die machen eine Bombenarbeit. Die kümmern sich um ihre Leute, die beten für die, die führen stundenlang Seelsorgegespräche. Aber in der Presse tauchen immer nur die auf, die es irgendwie versauen. So. Und er hat gesagt, naja, und den Gedanken fand ich irgendwie gut. Also er hat gesagt, über all die Flugzeuge, die ankommen, hören wir nichts, sondern wir hören immer nur, wenn eins abstürzt. Und
ja, klar.
Und das heißt nicht, dass man nicht darüber berichten sollte, dass Flugzeuge abstürzen oder dass Megachurches oder irgendwelche Christen irgendeinen Blödsinn machen. Aber ich glaube, wir alle brauchen auch positive Nachrichten. Wir müssen hören, dass Dinge auch gut laufen und dass Menschen sich einsetzen und das hat schöne Folgen und gute Folgen und dass Dinge sich klären. Und ich meine, allein wenn man denkt, wo wir heute leben, ne, in einer Demokratie, wo du Meinungsfreiheit hast, wo es keine Zensur gibt. Ich meine, das sind ja alles Dinge, die haben sich schwierig entwickelt, aber die sind passiert. Also, ne, es ist ja gar nicht so, dass alles immer schlimmer wird. Also ganz viele Dinge werden viel besser oder sind viel besser geworden, sozusagen. Also ich will damit nur sagen, ich glaube, wir sollten uns auch mal wieder schöne Dinge erzählen.
Ja.
Und nicht nur das, was irgendwie kacke läuft. Also.
Ja, ich finde also gerade das, was du gesagt hast mit den Hoffnungsgeschichten, ich finde ja diesen Gedanken sehr gut und hilfreich, uns als glaubende Menschen so als Erzählgemeinschaft zu verstehen, ne? Haben wir ja schon oft gesagt.
Ja.
Und als solche, also das ist mir einmal so richtig doll bewusst geworden, das ist schon eine Weile her, da war ich irgendwie, ich glaube, das war eine Veranstaltung von Micha Deutschland irgendwie eingeladen, wo es halt auch um diese ganzen Themen ging, ne? Irgendwie Klimagerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit und so weiter. Und ich habe da irgendwie...
Wer ist nochmal so Micha Deutschland?
Das ist ein...
Wie heißt der mit Nachnamen?
Ja, wie heißt der? Micha Deutschland?
Micha mit Nachnamen Deutschland.
Sorry, blöd. Aber sag nur mal ganz kurz, was Micha Deutschland ist. Weil das kann ja sein, dass irgendwelche HörerInnen nicht wissen, wer Micha Deutschland ist.
Ja, das stimmt. Ja, die waren, glaube ich, sogar auch,
ich
schon,
fand gut,
auch schon mehrmals bei uns zu Gast. Im Grunde eine Gruppe von Menschen, die sich dafür einsetzen, diese Themen... ich sag mal so, auch theologisch zu unterbauen und damit dann in Kirchen und Gemeinden unterwegs zu sein und das da irgendwie sprachfähig zu machen. Also die entwickeln Kurse und Material und Videos und Vorträge.
Also es geht um politische Einflussnahme auch, ne?
Genau, politische Einflussnahme.
Und, Freiheit und all solche Themen, das sozusagen nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch in der Welt zu fördern.
Genau, und also so in beide Richtungen, ne? Also zum einen sich politisch zu engagieren und Veränderungen möglicherweise herbeizuführen und auf der anderen Seite eben auch diese Themen in Kirchen und Gemeinden zu kommunizieren, dass die da überhaupt mal auf der Agenda sind und dass man sich drüber austauschen kann. Lange Rede, kurzer Sinn, bei irgendeiner solchen Veranstaltung war ich irgendwie dabei und ich weiß gar nicht mehr das Setting so richtig. Ich glaube, ich sollte da einen Text für schreiben und der sollte auch irgendwie sehr hoffnungsvoll sein und es hat nicht so richtig gut funktioniert, weil, habe ich ja vorhin schon gesagt, gelingt mir nicht so oft, diese Perspektive einzunehmen. Und dann haben wir das irgendwie so miteinander besprochen und dann hat irgendjemand in dieser Runde gesagt, du, wir brauchen das aber. Also wir brauchen, dass sich jemand dahinstellt und in guten Worten so eine Utopie malen kann, ne, beschreiben kann. Also dass jemand so ein großes Bild zeichnet, auf das man sich als Erzählgemeinschaft dann vielleicht auch hinbewegen kann und die man sich erzählen kann, wo man weiß, eine Utopie, also ist ja quasi ein Ort, den es nicht gibt. Die ist natürlich zu groß und zu ausgedacht. Aber wir können uns, weil wir jetzt dieses Bild gesehen haben, vorstellen, wie so ein Ort aussehen könnte. Und jeder Schritt darauf zu ist eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung. Selbst wenn man weiß, den gibt es so nicht und den wird es vermutlich so auch nicht geben. Aber das ist hilfreich, um nicht zu erstarren, so im Fatalismus oder in der Resignation und so. Und das finde ich seitdem echt einen ganz hilfreichen Gedanken. Immer wenn ich so denke, oh, das wird mir jetzt zu kitschig und zu unrealistisch und das mit der Auferstehung, weiß ich gar nicht. Das sind wirklich hilfreiche Narrative, die einen da halt rausziehen für so eine Erzählgemeinschaft, finde ich.
Aber das ist witzig, dass du das so sagst, weil ich stehe ganz oft so mit meinem persönlichen kleinen dummen Leben irgendwie, also ich bin ja eher der Zweifler, eher der Pessimist, ne? Ich bin eigentlich nicht so der Hoffnungsmensch, sondern mir fällt immer das auf, was fehlt oder was ungenau ist und so, ne? Wissen wir ja. Also das kann ich gut. Ich kann nicht so gut Hoffnung und ich kann nicht so gut glauben. Das sind nicht meine Stärken. So. Und ich sage ja auch ganz oft, ich bin mir noch nicht mal sicher, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Ne? Es könnte gut sein, dass das einfach nur eine gute Geschichte ist, die sich irgendwelche Leute irgendwann ausgedacht haben und das hat eine riesen Religion in Gang gebracht und so. Das ist für mich möglich. Und ich kann auch nicht sagen, ich glaube das zu 100% oder so. Also ich bin immer der Typ, der sozusagen beides in sich trägt. Ich merke nur, deswegen habe ich das vorhin so gesagt, wenn das passiert ist, also dann hat das eine geschichts- und weltverändernde Kraft, weil Leute stehen nicht einfach von den Toten auf. Das, ne? Also so. Und für mich ist das dann sozusagen genau an dem Punkt, wo mich dann oft eher der Agnostizismus überwältigt, ja, dieses ich weiß es auch nicht, ist es dann irgendwie schön zu sagen, ja, ich habe keine Ahnung, ob Jesus auferstanden ist. Aber das zu glauben, hilft mir in meiner Situation, wo ich gerade von Hoffnungslosigkeit oder Pessimismus überrannt wird, eher, als es nicht zu glauben. Ja? Also das setzt Kraft frei. Also ganz egal, ob das passiert ist oder nicht, wenn ich so darauf fixiert bin, keine Ahnung, mein Leben schön machen zu müssen, weil die Welt geht ja unter und ich muss noch das Letzte aus meinem Leben rausholen, ne? Alle getrieben hetzen irgendwie dem Leben hinterher. Ja, keine Ahnung, ob Jesus auferstanden ist, aber wenn er es ist, dann brauche ich das nicht mehr machen. Und ich werde das ja eh nicht schaffen. Ich werde es nicht schaffen, das Letzte aus meinem Leben rauszuholen. Sondern, also ne, ich finde so, in diesem, also darin liegt eine unglaubliche Befreiung, wenn man das glauben kann. Und sogar, deswegen erzähle ich das so, sogar für Menschen, die es nicht glauben können, wie mich, oder die es nicht so leicht glauben können, nicht so gut glauben können, ist das eine echte Hilfe. Also mir ist das eine echte Hilfe, weil ich immer denke, ja, was setzt mehr Kraft frei? Davon auszugehen, ist eh alles scheißegal, eh alles futsch, in 50 Jahren bin ich tot und alles macht Puff. Oder Jesus ist auferstanden. Es lohnt sich zu leben. Die Welt hat ein Ziel. Und ich bin Teil dessen.
Aber wenn wir tatsächlich eine Erzählgemeinschaft sind oder sein könnten, die sich Hoffnungsgeschichten erzählt, dann müssen natürlich gerade auch Leute wie wir ziemlich schnell oder sehr darauf aufpassen, dass wir nicht jede Hoffnungsgeschichte, die wir hören, sofort wieder entwerten oder in Zweifel ziehen. Ne? Weil das ist ja die klassische Reaktion, wenn dir jemand erzählt, er hätte mitgekriegt, dass jemand geheilt worden ist zum Beispiel. Das ist die klassische Reaktion, ne?
Ja,
wie lange hat das denn gehalten? Also, und hat das ein Arzt überprüft? Und okay, woher weißt du, ob der wirklich krank war? Das sind die klassischen so. Und auch vollkommen nachvollziehbar, aber man könnte ja auch erstmal sagen, ach wie schön, ne? Dann ging es der Person hinterher besser, ja, ach das ist ja toll, ich freue mich. Könnte ja eine normale Reaktion sein, positiv, ne? Aber gerade
Leute
wie wir.
Das ist aber halt auch das ist auch fast schon so eine fatalistische Reaktion auf das, was Jay eben mit den Megachurch-Pastoren erzählt hast. Du hast halt einfach schon so viel Missbrauch von diesen Dingen und so viel Schindluder damit erlebt, dass du es nicht mehr für möglich hältst, dass es doch auch in gut geht, sozusagen.
Genau. Und ich finde diese Reaktion auch vollkommen nachvollziehbar und verständlich. Aber von der Meta-Ebene aus betrachtet und all das, was wir gerade entworfen haben, müsste man eigentlich sagen, ja, lass uns doch ein bisschen auch an Hoffnungszeichen festhalten, wenn sie uns begegnen. Lass doch nicht zu schnell das gleich wieder alles aus dem Fenster schmeißen, weil wir brauchen das gerade eigentlich. Ne? Mir geht es, glaube ich, so, wenn ich mit zu positiver, ich nenne das jetzt mal christlicher Folklore konfrontiert bin, dann denke ich manchmal, wo sind eigentlich die ganzen Probleme, die wir haben? Ne? Wieso tauchen die hier nicht auf? Aber ich höre das jetzt natürlich irgendwie auch von dir, Jay, und denke so, na gut, es hat auch so, oder was du jetzt erzählst, Marco, es hat schon seinen Wert, manchmal einfach auch ein positives, großes Bild zu entwerfen und zu sagen, lass uns da doch mal drauf hingehen. So, ne?
Naja, das geht ja vielleicht auch ohne. Also vielleicht muss es diese ganze folkloristische, keine Ahnung, große, keine Ahnung, irgendwelche Königsbilder beschwörenden, also vielleicht, das ist vielleicht die Aufgabe, ne? Dass man irgendwie guckt, wie entwirft man so ein Bild, was halt ohne diesen ganzen Rucksack irgendwie auskommt. Also ich sag ja gar nicht, und also wirklich auf gar keinen Fall, wir sollten wieder viel mehr dahin zurück, wo wir mal hergekommen sind, weil das viel hoffnungsvoller ist. Das würde gar nicht funktionieren, für mich zumindest nicht. Ne? Aber trotzdem müssen wir vermutlich schon schauen, wie wir halt diese Hoffnungsgeschichten irgendwie finden und auch highlighten. Ich finde aber, das tun wir eigentlich auch. Also jetzt auch das Gespräch in der letzten Folge über Mission, finde ich eigentlich eine sehr hoffnungsvolle Geschichte, auch wenn man sich so diese Entwicklungsgeschichte und sowas anhört. Das sind ja Hoffnungsgeschichten, schon auch.
Ja, und ich habe jetzt auch gerade die ganze Zeit an das Gespräch mit der Claudia Werisch-Oblau gedacht, die so ganz natürlich sagte, ja, sie betet für Kranke und das klappt mal und auch mal nicht natürlich, aber sie hat schon eine Menge Menschen gesehen, die gesund geworden sind, so. Und da habe ich so, als sie das so sagte, gedacht, ja, diesen Satz, der würde über meine Lippen gar nicht kommen, weil ich ehrlich gesagt ganz selten für Kranke bete, weil ich irgendwie denke, ah, das klappt ja eh nicht, so, ja. Und bei ihr klang das aber so natürlich, also nicht so, und wenn wir nur richtig für die Kranken beten, dann wird auch Gott sich erweisen. Also so dieses bisschen, wo du denkst irgendwie, oh, jetzt hör mir auf. Sondern das war so, ja, ich habe das immer wieder erlebt, dass Gott auch Kranke heilt und das ist doch schön und so. Also so, und ne, das hat mir Mut gemacht. Das hat mir Hoffnung gemacht, zu glauben, dass es sich lohnen könnte, für Kranken zu beten, sozusagen. Auch wenn ich es seither noch nicht gemacht habe. Und auch wenn mein Skeptiker da ganz schön stark ist, muss ich ja ganz ehrlich sagen, weil ich ja aus dieser Welt komme, wo man den Leuten immer versprochen hat, dass sie alle gesund werden. Und das ist dann natürlich das Problem. Christen schlagen dann halt oft so in das Alles-oder-Nichts-Ding um. Also, und dann wird auf der Konferenz eben behauptet, alle werden geheilt. Und du sitzt dann im Publikum und denkst, Alter, du weißt, dass das nicht stimmt. Und du sagst es trotzdem. Warum sagst du es? Ja, du willst Glauben wecken, von mir aus. Aber du weißt, dass es nicht stimmt. Das macht man nicht. Das ist unsauber. Und das versaut mir dann schon wieder die Lust, jemals für irgendeinen Kranken zu beten. Aber es ist ja eigentlich blöd. Es ist eigentlich Quatsch. Weil, warum sollte man das nicht trotzdem tun? So.
Überhaupt ist Gebet eigentlich ja auch ein gar keine schlechte Abzweigung, wenn man so über das Thema Hoffnung und Fatalismus nachdenkt. Also überhaupt zu beten setzt ja voraus, dass man sich doch vorstellen könnte, dass das irgendwas bringt, was jetzt noch nicht so da ist. Ne? Also das braucht ja die Vorstellung eines irgendwie gearteten Zuhörenden oder Gegenübers oder sowas. Und es braucht die Vorstellung, dass es irgendwas verändert und sei es nur mich, ne? Irgendwie.
Das ist der Minimalglaube.
Ja, das finde ich gar nicht so wenig,
was das Gebet
ehrlich gesagt.
Können könnte, sozusagen. Ja, ich meine, wir sind ja alle quasi auch ein bisschen Sölle geprägt. Gott hat keine anderen Hände als die unseren. Gott hat keine anderen Hände als, keine anderen Füße als die unseren. Sprich, weil Sölle hat sich ja damals dagegen gewandt, dass Leute so eben dieses ihre Lasten an Gott abgeben. Ne? Und dann soll sich Gott mal drum kümmern. So, hier hast es, hierfür bitte, kümmer dich drum. Und Söller hat damals gesagt, Leute, ihr seid die Hände Gottes, ihr seid die Füße Gottes. packt gefälligst an und gebt das nicht ab. Und wie gesagt, ich finde, da ist echt was dran. Und gleichzeitig, wenn du das zu ernst nimmst, ja, dann überrennt dich unter Umständen das Elend und du hast keinen Ort mehr, wo du das loswerden kannst.
Ja, aber da hilft mir dann die Prozesstheologie dann ja eben wieder doch, ne? Weil die ja eben von der Kooperation spricht zwischen Gott und Mensch. Und ich finde ja schon Gebet als Kooperation irgendwie richtig verstanden. Dass es also erstmal zu diesem Dialog zwischen Menschheit und Gottheit kommt. Und dadurch dann ja möglicherweise auch, jedenfalls wenn Jesus recht gehabt haben sollte, schon mal irgendwas losgetreten wird. Und dann ist die Handlung ja gar nicht weit entfernt. Also, und das dann ja aber auch verstanden in Kooperation mit Gott, Gottheit und Menschheit gemeinsam. Und eben dann, wie gesagt, also man kann dann ja losgehen. Und man kann dann ja auch Hand Gottes und Fuß Gottes sein. Ich persönlich würde immer die Hoffnung haben, dass Gott noch mehr Hände und Füße hat als uns. Also das sieht zwar komisch aus vielleicht, aber das wäre schon echt gut, wenn Gott manchmal
ist
auch...
Krishna, ne? Ja, ist so ein Krishna-Gott. Mit so.
Ist scheißegal, wie viele Hände und Füße. Aber wenn es nur wir sind, ja, also nee, ganz ohne Scheiß. Also ich hoffe sehr, dass Gott auch in der Lage ist, ohne irgendwelche menschliche Partizipation irgendwie was zu machen. Da glaube ich eigentlich auch. Aber ganz vieles passiert eben vor allem wohl schon in Kooperation. Also das halte ich zumindest für einen ziemlich schlüssigen... ziemlich schlüssiges Ding der Prozesstheologie, das überzeugt mich vollkommen. Und das macht mir auch Hoffnung. Also das heißt ja, wenn du dich in Bewegung setzt, ist Gott mit dabei. Das eröffnet Spielräume für das, was passieren kann, was durch die Handlung geschehen kann. Und das finde ich auch hoffnungsvoll, muss ich sagen.
Ja, was denkt ihr denn, also jetzt um es nochmal konkret auf unsere Situation jetzt hier 2024, es gibt ein Erstarken von rechtsnationalem Gedankengut, es gibt den Ruf nach starken Männern, die die Führung übernehmen, dass Grenzen hochgezogen werden sollen und Deutschland oder beschützt werden soll vor dem Ansturm der Flüchtlinge, die uns alle niedertreten und so weiter. Und es gibt die Hochwassermeldungen und die Wissenschaft, wie du das auch neulich, also auch vorhin sagtest, Gofi, ne, Konferenzen, also dass Konferenzen gemacht werden, damit der Gedanke nicht untergeht, ne, damit der gehört wird, dass der Klimawandel, die Klimakrise in vollem Gange ist. Und dann gibt es die Kriege und so weiter und so fort. Also ne, nochmal kurze Schilderung von der Situation, in der wir sind. Wie gesagt, ich wünsche mir, dass, also für mich, dass ich nicht im hedonistischen oder im christlichen Eskapismus mich einrichte. Manchmal landet man da, aber ich hoffe, dass die Heilige Geistkraft mich da immer wieder rausruft, weil ich die Hoffnung habe, dass mein Leben einen Sinn hat, etwas bewirkt. Also wie geht ihr jetzt mit diesem ganz konkreten Ding um? Darauf wollte ich hinaus. Jetzt haben wir sozusagen so einen theologischen Überbau gebaut oder zumindest stark gemacht. Wie regelt sich das für euch im Alltag mit diesen ganzen, mit der Situation, in der wir ja nun mal faktisch sind, die gerade nicht so nach alles wird besser aussieht?
Na, im Grunde finde ich, also das war schon auch konkret gedacht und nicht nur theoretisch. Also das meinte ich eigentlich vorhin schon mit dem Punkt, dass mir da quasi so meine christliche Hoffnung schon irgendwie hilft. Also wenn ich mir jetzt die Wahl in Österreich angucke, dann hast du natürlich echt nicht das Gefühl, hier wird gerade alles besser, sondern eher, hier wird gerade alles sehr viel schlechter. Und ich glaube auch nicht, dass es so ein, dass das so ein Naturgesetz ist, ne? Dass das so ein Automatismus ist, es wird immer linear alles besser irgendwie. Das ist ja Quatsch, ne? Das stimmt ja nicht irgendwie. Und das meinte ich aber vorhin, dass diese Hoffnung darauf, dass das eben nicht so bleibt und dass das nicht das letzte Wort ist und dass das irgendwann auch endet und dass am langen Ende doch die Liebe gewinnt und das Schwache wichtig ist und dass das Unwichtige gehighlightet wird und die, die Mächtigen doch wieder ihre Macht abgeben müssen. Das hilft mir also schon auch konkret, weil sonst würde ich, glaube ich, wirklich in so einem Eskapismus enden und tue ich auch oft genug. Und manchmal brauchst, glaube ich, auch Eskapismus, damit es einfach nicht zu viel wird und du noch halbwegs irgendwie klarkommst irgendwie. Aber wenn ich das nicht glauben könnte und wenn ich diese Art von Utopie vielleicht nicht hätte oder andere, die das sehr viel besser und plausibler noch erklären können als ich, die mir das ab und zu erzählen, dann fände ich das echt schwierig. So, weil ich dann schon ganz konkret mir überlegen würde, ich habe auch sehr viel, gerade gegen diesen Rechtsruck und so, angeschrieben und unperformed die letzten 10 Jahre und irgendwie hast du das Gefühl, es hat wirklich überhaupt nichts gebracht und genützt. Also was soll ich hier überhaupt noch meine Stimme für irgendwas erheben? Es wird ja alles eh nur schlimmer. Ne? Also das, auf den Gedanken könnte man sehr schnell kommen irgendwie. Und so, also da, also das meine ich wirklich ganz ernst, das ist für mich einer der größten Gründe, ein gläubiger Mensch zu sein, weil ohne das wäre es wirklich schwierig.
Ich weiß nicht, ob das der Grund für mich ist, zu glauben, aber die Tatsache, dass ich glaube, führt dazu, so wie ich das vorhin versucht habe zu sagen, gegen den Augenschein zu handeln, sozusagen. Also, und das heißt, ich versuche verantwortungsbewusst zu handeln. Ich versuche mich gegen den Rechtsruck, gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Umweltzerstörung zu engagieren, dagegen auszusprechen. Ich versuche, mein eigenes Leben entsprechend einzustellen. Wir haben unseren Lebenswandel in den vergangenen Jahren ziemlich deutlich verändert, um unseren CO2-Fußabdruck zu verkleinern, obwohl ich davon überzeugt bin, dass es große politische Lösungen braucht und das nicht im privaten Raum gelöst wird, zum Beispiel. Es hindert mich aber nicht daran, mein Leben dennoch umzustellen. Und das tue ich wiederum als gläubiger Mensch, weil ich finde, das ist meine Verantwortung als Glaubender. Und das geht zurück eigentlich, also das ist die alte christliche Hoffnung, die Predigt, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen, bedeutet eigentlich, wir antizipieren das, was für alle anderen irgendwann auch mal gilt. Und das ist eigentlich christlicher Glaube richtig verstanden. Das heißt, du nimmst voraus, was du willst, das in Zukunft gelten soll, wovon du ausgehst, dass es in Zukunft gelten wird. Das fängst du jetzt an zu leben im Prinzip. Ne? Das ist ja christliche Nachfolge tatsächlich verstanden und nicht die Lebensschutzversicherung für den Himmel, damit dein Arsch irgendwann auch in der richtigen Abteilung landet. Das ist ja ganz falsch verstanden eigentlich. Und das motiviert mich dann eben so zu leben und zu handeln. Auch wenn es nicht so aussieht, als hätte es jetzt irgendwelche Konsequenzen im großen Stil.
Ja, aber ich finde, das ist echt eine gute Motivation, weil du ja immer da mitdenken kannst, je mehr Leute das tun aktiv, desto sichtbarer und spürbarer für alle Beteiligten wird das dann ja. Und
genau,
umgekehrt, je mehr Leute sich da einfach rausziehen und sagen, ist doch egal, desto weniger praktisch und spürbar wird es. Ne?
Absolut,
also das finde ich, echt einen guten Gedanken.
Ja. Und das definiert ja im Prinzip christliche Gemeinschaft, wenn man so will. Also das ist der Sinn von christlicher Gemeinschaft, dass mehrere Leute sich zusammensammeln und sagen, wir machen das jetzt hier so. Ne? Wir bilden hier jetzt so eine Reich-Gottes-Enklave, könnte man sagen. Oder so. Hier wird das jetzt so gehandhabt, was wir uns eigentlich vom Rest der Welt auch wünschen würden. Bei uns gelten Kinder etwas, behinderte Menschen etwas, es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, wir heißen queere Leute willkommen, keine Ahnung, wir versuchen Gerechtigkeit zu leben, so gut es halt geht, wir versuchen verantwortungsvoll mit Ressourcen, mit Finanzen und so weiter umzugehen, weil wir das für den Rest der Welt auch so wollen und das tun wir im Hinblick darauf, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist und übrigens unter uns schon angebrochen ist. Das ist im Prinzip ne christliche Ethik, wenn man so will, so. Das finde ich total motivierend fürs Hier und Jetzt, wenn ich ehrlich bin.
Ja, genau. Und wenn du dann sozusagen in so einer, also positiv aufs Reich, nennen wir es fromm, aufs Reich Gottes ausgerichteten Gemeinschaft bist, und deswegen würde ich immer sagen, das ist also mindestens eine aufs Hier und Heute ausgerichtete. Also deswegen, ja. Ich habe immer ein Problem damit, wenn es quasi hauptsächlich um die Versicherung geht, dass dein Arsch in den Himmel kommt.
Genau.
Deswegen habe ich vorhin diese ganze Rede mit der Auferstehung, hat für mich mit dem Himmel erst in zweiter Linie was zu tun. Da geht es darum, hier und heute frei zu sein, mir nicht mehr um sowas Sorgen machen zu müssen und mich eben dem Reich Gottes anschließen zu können. So.
Genau.
Und dann, wenn wir Gemeinschaften haben, die das dann so leben, dann glaube ich, sind das auch Hoffnungsräume. Dann erzählt man sich diese Hoffnungsgeschichten und dann freut man sich über die kleinen Erfolge und so weiter. Und das setzt wieder neue Kraft frei. Aber das hieß natürlich, dass wir irgendwelche Gemeinschaften haben, die das miteinander tun, sozusagen.
Ja.
Ich glaube ja immer noch an Kirche irgendwie. Also nicht an die Kirche, ja, aber an das, was die Idee dessen ist. Die hast du ja gerade skizziert, Gofi. Und ich glaube auch, wenn unsere Art zu glauben, wo Homosexuelle willkommen sind, sich nicht in einer gemeindlichen oder gemeinschaftlichen Praxis niederschlägt, dann ist das in 20 Jahren wieder vorbei. Also wir brauchen Gemeinschaften, die das wirklich leben, was wir so denken, was wir glauben. Die das versuchen zu leben. Irgendwie sonst wird uns der Fundamentalismus ruckzuck platt machen. Also, weil die haben in den nächsten, keine Ahnung, 20, 30, 100 Jahren die besseren Argumente, weil die Welt auf schwierige Zeiten zuläuft. Und dann haben die sagen, ja, das ist das Gericht Gottes und jetzt müsst ihr Buße tun und alles nur weil und da und die Homos sind schuld und all dieser ganze Quatsch. Die haben gute Argumente irgendwann. Wisst ihr, was ich meine?
Also. Ich frage mich, wie langfristig so eine fundamentalistische Schwarz-Weiß-Konzeption ist. Also, ja. Ich sag mal, in harten Krisenzeiten, kurzfristig halte ich das für ziemlich attraktiv für viele Leute. Aber um eine funktionierende Gesellschaft aufzubauen, die sich länger erhält, glaube ich nicht, dass das hilft. Weil das letztlich nur zum Abkapseln, zur Isolation und zum Gegeneinander führt. Und ich glaube eigentlich nicht, dass das als Erfolgsmodell langfristig funktioniert. Deshalb schließe ich mich dem auch nicht an. Also ich will mit diesem fundamentalistischen Scheiß nichts mehr zu tun haben. Ich kann nicht verhindern, dass in meiner Religion diese Leute sehr, sehr stark sind. Aber ich glaube nicht, dass die irgendwas Gutes für die Zukunft im Schild führen, um ganz ehrlich zu sein.
Ja, das glaube ich auch nicht. Und es ist schön, dass du das mal so ausdrückst. Ne? Ich neige immer eher dazu, ne? Pessimist zu denken, ach du Scheiße, die übernehmen irgendwann das Ruder und so. Aber vielleicht hast du recht. Vielleicht stellt sich einfach irgendwann heraus, dass das Bullshit ist.
Ich
und
denke,
nicht
das
hilft.
Ist Bullshit. Ja, das hilft nicht.
Das wäre schön. Das fände ich gut.
Aber das ist eigentlich sowohl im theologischen als auch im politischen gerade, also in den letzten Monaten, so ein Punkt, der mich manchmal so in den absoluten Fatalismus treibt, weil sich an vielen Stellen ja einfach schon jetzt herausstellt, dass viele Sachen Bullshit sind und es einfach egal ist. Ne? Also dass du kannst dich mit einem Factsheet daneben stellen und sagen, guck mal, es stimmt wirklich alles gar nicht. Und die sagen, ist aber egal, sagen wir es einfach so.
Ja. Genau. Stimmt, ja.
Ja,
vollkommen
das
richtig.
Macht mich dann hart. Eben.
Also, das ist wirklich einer meiner Haupteinfallstore.
Ja. Ja, genau. Ja, ja. Genau. Stimmt.
Ja, ja. Aber lass uns mal lieber daran festhalten, dass das Evangelium, die Nachfolge, das Reich Gottes, in dem Reich Gottes uns eine Möglichkeit gibt und jetzt auch ganz egal, welcher Couleur du kommst, das gilt ja jetzt auch. Das gilt für Progressivgläubige wie auch für Konservativgläubige. Also dass da eine Ausrichtung und eine Kraft und eine Hoffnung ist, die der Welt was Hilfreiches anzubieten hat. So. Hm. Also ich würde gerne auf dieser hoffnungsvollen Note enden. Und nicht jetzt irgendwie wieder sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ne?
Ja, klar.
Weil ich tatsächlich glaube...
Was?
Was war das, Marco?
Ich wollte das auch nicht crashen, aber das fiel mir gerade noch ein, als Kofi Bullshit gesagt hat.
Du weißt ja, dass du damit offene Türen bei mir sowieso einrennst. Aber ich würde gerne auf dieser hoffnungsvollen Note enden, weil ich wirklich glaube, dass wir das brauchen. Ob Christ oder nicht. Ob wir brauchen Menschen, die daran glauben, dass es nicht nur irgendwie weitergeht, sondern dass es was Gutes gibt, was man miteinander erleben kann, was man miteinander teilen kann, wo man andere mit beglücken kann, dass es Sinn macht, sich zu engagieren, am Leben zu sein und so weiter. Und ich finde, gerade als Christen hat man da eigentlich eine ganze Menge Ideen zu und Hoffnung. Deswegen ich glaube, das wäre schön. Und ich brauche Menschen um mich, die mich mal immer mal wieder an sowas erinnern, stelle ich fest. Weil ich, wie gesagt, zu schnell frustriert bin.
Voll. Ja.
Alright. Dann, ihr Lieben, weiß nicht, was eure Gedanken zu diesen ganzen Themen sind, schreibt uns. Ne? Ihr wisst ja, Social Media auf unserer Homepage. Oder kommt in 9 Tagen, am Dienstagabend, machen wir ja jetzt seit einiger Zeit immer in der zweiten Woche nach dem Erscheinen der Folge einen Nachklapp auf Instagram. Und dort, wenn ihr uns bis dahin Fragen oder Anregungen geschickt habt, können wir darüber dann da auch noch mal kurz reden. Anyway, ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und ihr seid hoffnungsvoll. Wie heißt es immer so schön? Gnade und Frieden mit euch. Lasst uns dann glauben, dass das, wie Marco das vorhin gesagt hat, dass das Hohe irgendwann dem Niedrigen Platz machen muss. Jo. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns. Oder? Machen wir jetzt, ne? Mit einem dreifachen
Hossa!
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 Hossa! Hossa.
Hossa Talk!
Jay, Marco und Profi erklären die Welt.